Egal ob 20 oder 1000 PS, ob günstiges Alltagsauto oder sündhaft teurer Supersportwagen. In Achtung Fahrspaß fahren Jan und Luca sie fast alle. Was hat ihnen gefallen? Was hat sie genervt? Und ganz wichtig, hatten sie Spaß beim Fahren? Das alles und noch viel mehr hört ihr in
Achtung Fahrspaß Folge 34 und damit ein herzliches Hallo von meiner Seite. Ich bin Jan Götze und ich mache diesen Podcast natürlich nicht alleine, denn mir gegenüber sitzt Luca. Hallo Luca.
Moin zusammen. Ja, wenn ihr euch die letzte Folge hoffentlich angehört habt, dann habt ihr ja schon den Teaser gehört. Und ich glaube, da habt ihr schon gemerkt, es geht heute in eine etwas andere Richtung als in der vorherigen Folge.
Kein Elektroauto?
Nee, überhaupt nicht. Und ich glaube, der Kontrast könnte kaum größer sein.
Das stimmt, auf jeden Fall. Und ihr habt dann hoffentlich auch gehört, dass dieses Auto, das hat ein bisschen georgelt beim Anlassen. Ne?
Das hat einen Moment gebraucht. Ganz so wie beim L-Rock, dass du eingestiegen bist, Fuß auf der Bremse, konntest direkt losfahren. Ja. Hat schon einen kleinen Moment gebraucht.
Das stimmt. Und dieser Sound hat sich aber, wie ich finde, auf jeden Fall gelohnt. Denn dann wird es sehr charakteristisch, ne?
Absolut. Deswegen glaube ich auch, dass in dem Fall viele zumindest den Motor rausgehört haben. Ich finde, das kann man schon wirklich ganz gut raushören. Und wir wollen es ja nicht mehr so in die Länge ziehen, deswegen kann man es eigentlich auch direkt benennen. Heute behandeln wir den Audi Urquattro, wie er oft genannt wird.
Genau, richtig. Und dieser Urquattro, das können wir an dieser Stelle auch gleich raushauen, weil du es jetzt ja auch schon geteased hast, der hat einen Fünfzylinder, also der Audi-Motor schlechthin. Und da muss man sagen, Audi Urquattro, das ist eine Legende.
Ich wollte gerade sagen, das ist ja der Motor, wenn du an Audi denkst, im Speziellen an ältere Audis, dann denkst du auf jeden Fall an den Fünfzylinder. Und der hört sich halt nun mal wirklich komplett besonders an. Also hört sich nicht an wie irgendein anderer Motor. Deswegen, das hört man definitiv raus.
Ja, auf jeden Fall. Und ich würde sagen, auch weil der Sound natürlich so schön ist, wir hören jetzt einfach noch mal rein. Sound ab. Jetzt muss man sagen, wir haben jetzt gerade gesagt, Audi Urquattro. Streng genommen heißt dieses Auto eigentlich Audi Quattro.
Richtig. Heutzutage hört man aber Quattro ja wirklich, ja, man könnte sagen, inflationär. Also es gibt ja eigentlich fast jedes Audi-Modell auch als Quattro. Deswegen wird der oftmals so im Volksmund als Urquattro betitelt.
Genau. Und der ist nicht zu verwechseln. Das wird jetzt wirklich ein bisschen nerdig, weil wenn man jetzt nicht so mit der Audi-Historie irgendwie sich befasst hat, dann könnte man da auch schnell irgendwie durcheinander kommen. Der ist nicht zu verwechseln mit dem Audi Sport Quattro.
Ja, da muss ich auch ganz ehrlich zugeben, früher, also schon einige Jahre her, habe ich die beiden auch immer durcheinander gebracht. Ich dachte irgendwie immer, das wäre ein und dasselbe Auto. Dachte aber, irgendwie sehen die auch wiederum unterschiedlich aus. Ich dachte, das wäre nur so eine kleine abgewandelte Form. Im Prinzip ist es ja irgendwo eine abgewandelte Form, aber es sind doch zwei komplett eigenständige Autos so gesehen.
Ja, das stimmt. Und ich kann nicht beruhigen, mir ging das früher auch so.
Hat mich ja beruhigt, ja.
Ich dachte auch wirklich immer irgendwie, Audi Quattro, ja gut, ist halt ein Audi Quattro. Und dann gibt es irgendwie schon mal noch ein Sport Quattro, ja. Mhm. Dass dieser Sport Quattro, dieses eine kleine Wort dazwischen, einen sehr großen Unterschied auch im Wert macht, dazu kommen wir später nochmal. Mhm. Jetzt behandeln wir hier aber erstmal die Historie. Und ich würde sagen, bei diesem Auto könnte man, glaube ich, wirklich sehr weit ausholen. Es gibt auch Kollegen von mir, die haben da tatsächlich Bücher drüber geschrieben. Da wir hier zwar grundsätzlich keine Zeitlimitierung haben, aber natürlich irgendwo im Rahmen bleiben müssen, versuchen wir uns kurz zu halten.
Ja, besser ist es. Das könnte sonst wirklich komplett ausarten.
Okay, also wir fangen mal ganz vorne an, einfach mal so ganz kurz zusammengefasst. Also der Audi Quattro, das ist ein Coupé, das zwischen 1980 und 1991 gebaut wurde und es ist wirklich eine Legende. Und das hat damit zu tun, dass es eines der ersten Serienautos mit permanentem Allradantrieb war, das kein Geländewagen war.
Damals war es nämlich relativ gängig auch schon in den Geländefahrzeugen und in den Militärfahrzeugen. Das ist wichtig, da kommen wir gleich nochmal zu. War es relativ gängig, dass die Autos schon Allrad hatten, aber in normalen Autos war damals immer so, wofür sollte man das brauchen? Gerade in sportlichen Autos war es so, ist ja Quatsch, braucht eigentlich niemand, hat niemand so richtig drüber nachgedacht.
Ja, das stimmt. Und jetzt ist vielleicht auch nochmal wichtig, dass dieser Audi Quattro auf den Markt kam, bevor die legendäre Quattro GmbH gegründet wurde. Das war nämlich erst 1983 der Fall. 1981 ist Audi in die Rallye-WM eingestiegen und konnte da schon den zweiten Lauf in Schweden gewinnen. Die Rallye-WM konnten sie dann allerdings erst 1983 gewinnen, in dem Jahr, in dem die Quattro GmbH dann auch gegründet wurde. Und jetzt nochmal ein paar Jahre zuvor beginnt die eigentliche Entstehungsgeschichte des Audi Quattro. Und ich versuche mich da jetzt kurz zu fassen, aber ich finde es selber interessant und ich muss auch sagen, einige Fakten wusste ich überhaupt nicht, wie das damals so war. Und zwar gehen wir zurück ins Jahr 1977. Und da war Audi auf Wintertests und dem damaligen Versuchsleiter Jörg Bensinger, dem fiel dabei auf Schnee und Eis, da war tatsächlich ein VW Iltis das schnellste und am besten zu handelnde Fahrzeug vor Ort. Und dieser VW Iltis, der war eigentlich nur ein Begleitfahrzeug.
Genau, und das war nämlich damals so ein Militärfahrzeug, was ich eben schon erwähnte.
Mit Allrad. Und der Bensinger, der hat dann gesagt, Moment mal, wenn das Auto hier auf diesen Bedingungen das schnellste ist, warum versuchen wir dann nicht mal, so einen Allradantrieb für ein Serienauto zu adaptieren? Und daraufhin, mit dieser Idee, das ist jetzt wirklich die Kurzform, wandte er sich dann an Ferdinand Pirch und hat dann gesagt, wollen wir nicht mal so einen Versuchsträger bauen, um mal zu schauen, wie wir so ein Auto mit Allradantrieb überhaupt auf die Straße bekommen. Und da konnte er Pirch zum Glück von überzeugen, muss man ja heute aus dieser heutigen Sicht dann sagen. Und hat dann tatsächlich einen Audi 80 genommen und daraus einen Prototypen mit permanentem Allradantrieb gebaut. Das Auto war dann ein Jahr später fertig, 78, und dann hat er das den Verantwortlichen vorgeführt, natürlich auf Schnee und Eis. Und der fuhr so gut, dieser Prototyp, dass er alle Verantwortlichen, aber vor allen Dingen natürlich Pirch, davon überzeugen konnte, dass so ein Auto in Serienproduktion gehen soll.
Das Witzige ist, dass er ja sogar selber überrascht war, dass er am Hang bei Schnee anhalten konnte und wieder weiterfahren konnte. Das waren Sachen, da haben sie gar nicht mit gerechnet. Im Schraft wird gut funktionieren, deutlich besser als bei anderen Fahrzeugen. Aber wie gut das wirklich funktioniert, da hat scheinbar keiner mit gerechnet.
Ja, genau. Und dann haben sie das auch noch, bevor das Auto in Serie kam, dann auch noch mal Journalisten gezeigt. Einer davon war Paul Frere. Und der hat dann tatsächlich sogar ein Buch über den Audi Quattro später geschrieben. Und so hat dieser ganze Mythos, alles, was mit Quattro ja dann in den nächsten Jahrzehnten zu tun hatte, das hat so begonnen. Also wirklich aus einer eigentlich, ja, fast schon nebensächlichen Betrachtung, dass so ein Iltis da eigentlich ganz gut fährt. Und so kam das Ganze ins Rollen. Und da muss man ja auch sagen, zum Glück war der Bensinger halt so darauf bedacht, halt Pirch auch davon zu überzeugen, dass man zumindest mal einen Versuchsträger baut.
Mhm. Aus heutiger Sicht klingt das ja so extrem naheliegend, weil man es nicht anders kennt, ne?
Ja.
Aber damals war das halt wirklich kaum vorstellbar, sag ich mal. Und einfach ein genialer Einfall.
Definitiv. Und für mich so Mythos Quattro, das kennen wahrscheinlich einige, dieses Werbestück ist dieser Werbespot zum Audi 100 Quattro, wo das Auto diese verschneite Skischanze
ja
mit 80% Steigung hochfährt. Ne? Also das ist so, es hat sich bei mir so eingebrannt. Es war natürlich ein genialer Marketing-Coup, muss man sagen. Und Audi hat das ja sogar noch mal fast 20 Jahre später wiederholt mit einem A6. Und da haben sie ja dann irgendwie gesagt, am Ende kam da irgendwie so Kritik auf, weil man ein Sicherungsseil gesehen hat. Und dann hieß es, ah, der wurde da hochgezogen. Dann konnte Audi aber beweisen, dass das ein Sicherungsseil war und so. Aber das hat sich also bis heute bei mir so eingebrannt. Ne?
Ja, komplett. Und es ist ja auch wirklich immer noch so, wenn man halt Audi hört, man verbindet es sofort mit Quattro.
Ja.
Das hat man ja bei keinem anderen Hersteller. Im Prinzip kriegst du ja mittlerweile bei fast jedem größeren Hersteller Autos mit Allradantrieb. Das ist ja nichts Besonderes in Anführungsstrichen mehr. Aber Audi und Quattro, das gehört einfach so komplett zusammen.
Ja, ist wirklich phänomenal. Also wirklich aus so einem eigentlich kleinen Wintertest ist dann wirklich diese Legende Quattro entstanden.
Ja.
Und der Audi Quattro, jetzt zurück zu dem Auto, das wir heute behandeln, der wurde letztendlich dann auf dem Autosalon Genf 1980 präsentiert. Und das war damals, wurde das Ding einfach schon als Sensation gefeiert, ne?
Ja.
Es war wirklich was, was man bis dato nie gesehen hatte. Und Audi dann noch, dass sie das halt gebaut haben, das war wirklich einfach ein richtig krasses Ding. Ja, und dann haben sie das Auto, wie gesagt, bis 91 gebaut. Ich glaube, du hast auch die Stückzahlen, ne?
Genau, richtig. In der gesamten Bauzeit sind 11.452 Einheiten entstanden. Wenn man es jetzt ganz stumpf runterbricht, könnte man also sagen, ungefähr 1.000 Autos im Jahr. Und das ist für so eine Innovation damals schon relativ hoch gewesen von der Stückzahl her.
Genau. Dann kann man jetzt vielleicht noch ergänzen, dass das Auto im Laufe der Bauzeit immer mal wieder angepasst wurde. Also beispielsweise 83 kam dann der besagte Sport Quattro, der wurde auf der IAA präsentiert. 84 haben sie dann das Auto nochmal so ein bisschen optisch überarbeitet mit neuer Front, neuem Heck. Dann gab es nochmal zweimal Motorenüberarbeitungen, 87 und 89. Also man hat da immer, es war so ein bisschen so Work in Progress. Nicht so Standard, irgendwie nach 5 Jahren Facelift. Das war damals noch ein bisschen anders und dafür war das Auto wahrscheinlich auch ein bisschen zu speziell. Also es wurde immer mal wieder angepasst. Je nach Baujahr gibt es also so ein paar Unterschiede.
Genau, das war ja damals relativ normal, dass man nicht einfach so einen Zyklus hatte und sagte, nach der Zeit muss irgendwie angepasst werden, sondern wenn irgendwo Bedarf war, wurde einfach das halt angepasst und dann verändert. Dann gab es vielleicht ein kleines Facelift, wie auch immer. Dementsprechend sind dann relativ viele verschiedene Kleinigkeiten dann irgendwann im Laufe der Jahre noch dazugekommen oder wurden abgewandelt.
Ja. So viel einmal an dieser Stelle eben als kurze Einordnung zur Entstehung von diesem legendären Fahrzeug. Und bevor wir jetzt ins Design springen, einmal nochmal hier der Dank geht raus an Auto Weber. Unser Ansprechpartner für alle Audi-Modelle hier bei Achtung Fahrspaß bis hierhin. Die haben uns auch dieses Auto zur Verfügung gestellt. Da vielen Dank an Auto Weber und ganz speziell an unseren Kumpel Philipp. Und wir können an dieser Stelle vielleicht auch schon mal sagen, unser Auto, das, was wir gefahren sind, das war nicht mehr so ganz im Serienzustand, ne?
Nee, überhaupt nicht eigentlich.
Also wir können schon mal ganz kurz zusammenfassen, das Auto wurde neu aufgebaut und es hat sogar eine kleine Rennhistorie, denn das Auto ist die Rallye Monte Carlo Classic mitgefahren. Also das ist, gibt schon mal so einen kleinen Hinweis, wo die Reise heute hingeht. Und ich habe ja die leise Hoffnung, ne, das sage ich jetzt an dieser Stelle schon mal hier, dass wir vielleicht heute endlich einen Audi im Podcast haben, wo du sagst, ah, vielleicht habe ich da sowas wie Fahrspaß.
Aha. Mal, ja, mal gucken, wollen wir mal, ne, sehen.
Jetzt habe ich hier auf jeden Fall schon mal die Erwartungshaltung hoch angesetzt. Und damit würde ich sagen, steigen wir ein ins Design.
Design.
Ja, also ich habe mir überlegt, wenn man das Auto in einem Wort zusammenfassen müsste, kantig.
Ja, das kann man auf jeden Fall so sagen. War aber ja in der Zeit auch relativ normal, sag ich mal. Ich finde so 80er, das erkennst du eigentlich relativ schnell, dass die Autos aus der Zeit kommen. Weil da war nicht viel mit geschwungenen Linien, mit fließenden Linien, mit irgendwelchen Rundungen oder sonst irgendwas. Das war alles ziemlich klar, ziemlich gerade, ziemlich kantig, wie du schon gesagt hast.
Ja, also gefühlt ist an dem Auto echt alles irgendwie eckig, außer die Reifen.
Ja, und die Audi-Ringe.
Und die Audi-Ringe, das stimmt. Ich würde nämlich vorschlagen, jetzt bevor wir gleich auf die Umbauten von unserem Fahrzeug eingehen, einmal ganz grundsätzlich zu dem Design, außer dass es kantig ist, sollten wir vielleicht nochmal einordnen. Also die Basis von diesem Quattro ist das Audi Coupé, der ja wiederum auf dem Audi 80 B2 basierte. Und für den Quattro gab es dann eben ausgestellte Kotflügel, veränderte Schürzen, kleinen Heckspoiler. Also das wurde natürlich schon auch offensichtlich nochmal angepasst, dieses Auto. Aber man erkennt eben auch noch grundsätzlich, dass das mal ein Audi Coupé war.
Ja, man erkennt ganz klar, wo er herkommt. Aber man sieht auch direkt auf den ersten Blick, dass es kein herkömmliches Audi Coupé ist.
Ja, das stimmt. Die Abmessung haben wir auch für euch parat. Der Audi Quattro ist 4,40 Meter lang, ist 1,72 breit, 1,34 hoch oder flach, muss man dann ja eher sagen, weil das ist schon relativ niedrig, finde ich. Mhm. Und hat einen Radstand von 2,52 Meter.
Genau. Und das ist wichtig, um den Ur-Quattro und den Sport-Quattro auseinanderzuhalten, weil gerade beim Radstand, da wird es auf jeden Fall sehr, sehr offensichtlich, ne?
Genau, also der Sportquattro, der wirkt wirklich wie so zusammengeschoben. Deshalb,
was er ja auch ist.
Genau, aber man sieht es wirklich auf den ersten Blick. Der wirkt halt wirklich wie so ein bisschen von vorne und hinten, so als wäre der in so einem Auffahrunfall gewesen.
Ja, genau. Ja.
So, daran erkennt man es eigentlich sofort. Natürlich gibt es noch einige andere Details. Aber der Quattro oder eben der Urquattro, der ist ein bisschen gestreckter. 4,40 Meter ist ja aus heutiger Sicht eigentlich nicht mehr wirklich lang. Aber ich finde, das Auto wirkt auf jeden Fall länger, als es eigentlich ist.
Er wirkt relativ gestreckt. Vielleicht auch, weil man halt den Sportquattro immer so ein bisschen als Vergleich im Kopf hat. Aber er wirkt wirklich alles andere als kurz. Gerade für so ein Coupé, ne?
Das stimmt. Und jetzt kommen wir zu unserem Auto. Und wenn ihr das auch sehen wollt, und das würden wir euch, glaube ich, empfehlen, dass ihr euch das mal anschaut, denn es ist wirklich spektakulär, dann macht das doch gerne bei Instagram unter @AchtungFahrspaß. alles zusammengeschrieben, hinten mit Doppel-S. Ihr kennt es mittlerweile, aber es gibt ja auch immer noch neue Zuhörer und Zuhörerinnen. Die gucken dann gerne jetzt zum ersten Mal bei Insta vorbei und schauen dann nicht nur, sondern lassen am besten auch noch ein Follow da. Und dann seht ihr, dass unser Fahrzeug erstmal tornadorot ist.
Ja, das fällt schon mal ins Auge. Und ich glaube, das nächste, was direkt so ins Auge fällt, sind diese Zusatzscheinwerfer vorne. Jo. 4 Stück an der Zahl, nicht zu klein geraten definitiv. Die sind schon ordentlich groß. Und da muss ich mich direkt outen. Ich bin ein Riesenfan von Zusatzscheinwerfern. Ich feiere das übelst.
Ja, also jetzt muss man ja sagen, in diesem Fall, wenn wir damit gefahren sind, war es natürlich eher Style. Aber wenn man damit wirklich echte Rallyes fährt, so wie jetzt auch die Rallye Monte Carlo Classic, dann braucht man das bei einer Nachtprüfung. Brauchst du halt so viel Licht wie irgend möglich. Und da geht es nicht um Style, da geht es dann um Funktion. Und dann brauchst du halt diese 4 XXL-Zusatzscheinwerfer.
Definitiv. Aber aus meiner Sicht braucht man die auch für den Style.
Ja, für den Style brauchst du die auch. In diesem Fall bei unserem Auto jetzt, das seht ihr da noch auf den Fotos, sind da natürlich noch Abdeckungen vor, weil die darfst du natürlich nicht einfach mal eben so, kannst nicht mal eben 4 Zusatzscheinwerfer im Straßenverkehr anmachen.
Bin mir nicht so ganz sicher, ob der Gegenverkehr das so feiert wie ich.
Genau, also du siehst da gut, aber alle anderen nichts mehr. Eben,
das war's dann.
Aber selbst mit diesen Abdeckungen, diesen weißen Abdeckungen, ich meine, durch das ganze Auto zieht sich ja eigentlich dieses rot-weiße Thema durch, sieht schon geil aus.
Ja, ja, komplett.
Und dann hat man oben auf der Windschutzscheibe noch so einen Sonnenschutz mit Audi Quattro Schriftzug drauf. Das ist auch wieder so, finde ich auch schon dieser Rallye-Look oder zumindest dieser Rennwagen-Look. Sieht schon, also von vorne, ich sag mal so, das Überholprestige ist gegeben.
Ja, auf jeden Fall. Aber da wollte ich dich noch fragen, du bist ja eigentlich nicht so ein Fan von diesen Schriftzügen auf der Scheibe oben, ne?
Nee.
Wie findest du es bei dem?
Bei dem finde ich es cool, weil das halt, also A, es ist ja wirklich ein Rallye-Auto oder ein Rennwagen, deshalb finde ich es auch cool. Bei einigen anderen, also es gibt es ja auch bei anderen Fahrzeugen, die jetzt vielleicht nicht auf der Rennstrecke viel unterwegs sind, da finde ich das manchmal so ein bisschen, ich finde es manchmal so ein bisschen möchte gern.
Ja, es kommt, finde ich, extrem aufs Auto drauf an. Wenn er allgemein so in so einem Race-Look ist, finde ich, passt das oftmals recht gut. Da finde ich das eigentlich ganz cool. Wo ich es halt wirklich affig finde, ist, wenn das ganze Auto eigentlich relativ normal ist und dann auf einmal dieser Streifen da oben ist und dann steht da irgendwie so und so Motorsport oder was. Da denkst du so, ja, weiß ich nicht. Ist ein bisschen drüber.
Ja, genau. Also hier finde ich es perfekt, passt richtig gut dazu. Aber ja, bei anderen Autos, wie du schon sagst, wir können uns, glaube ich, darauf einigen, dass es sehr abhängig ist vom Gesamtlook des Autos. Viel mehr gibt es eigentlich nicht an der Front, ne?
Nö, ansonsten super klassische Audi-Scheinwerfer, finde ich. So diese eckigen Scheiben von damals, ganz normal. Unten nochmal diese Zusatzscheinwerfer, beziehungsweise Nebelleuchten und Blinker dann eingelassen. Und ja, ansonsten wie so ein Audi 80, sag ich mal, halt einfach, ne?
Genau. Im Profil sieht man dann schön diese ausgestellten Kotflügel. Heutzutage wird das ja gerne wieder aufgenommen, die Quattro Blister, wie sie bei Audi sagen. Und das sind halt die originalen Quattro Blister, ne? Also das ist einfach, es sieht auch, wenn man wirklich sich mal ganz genau diese Form anschaut, es geht rund in Anführungsstrichen, runter. Und dann ist wirklich so eine richtige Kante drin, ne?
Ja. Und diese Kante wird ja auch heutzutage noch viel aufgenommen. Und ich finde das wirklich krass, wie gut das auf so vielen Autos immer noch passt. Also wenn du überlegst, dass es halt in den 80ern schon zum Design gepasst hat, da war es aber ja nun mal allgemein sehr geradlinig. Und heutzutage ist ja alles viel geschwungener und trotzdem haben viele Audis, gerade so die RS-Modelle, haben ja noch diese Quattro-Blister. Und da sieht es ja fast die Bank durch super gut aus.
Ja, muss ich auch sagen. Und man sieht richtig schön, wenn ihr jetzt mal euch die Bilder anschaut, genau hinschaut, guck mal den Übergang zur Tür. Da siehst du eigentlich erst, wie breit diese Rathäuser rausstehen. Ne?
Ja, die Tür fällt so richtig rein quasi,
genau, wenn du
von der Seite guckst.
Ja. Also das ist wirklich so ein Paradebeispiel für schön ausgestellte Kotflügel. Das sieht richtig, richtig gut aus. Dadurch hat das Auto natürlich auch einen ganz anderen Stance, wie man so schön sagt. Und in unserem Fall hat das Auto natürlich auch keine serienmäßige Bereifung mehr. Denn auf unserem Fahrzeug waren OZ Rally Racing 7 Felgen in weiß, standesgemäß.
Genau, und das passt ja zum Rally-Look wirklich wie, ich wollte gerade sagen, wie Arsch auf Eimer. Aber kann man ruhig so sagen, oder?
Das kann man, glaube ich, ruhig so sagen, ja. Und in diesem Fall, was dann wirklich nochmal so den ganzen Look abrundet, die OZ Racing Schriftzüge, die sind wiederum rot auf dem Rad.
Da ist die Frage, ist das auch Tornado-Rot oder sehr nah dran? Man weiß es nicht.
Es ist nah dran, es passt auf jeden Fall ziemlich gut. Und das macht einfach enorm viel aus, weil die Räder auch eine ganze Ecke größer sind als die Serienräder.
Ja, und zwar Serie sind nämlich 15 Zoll auf dem Wagen und wir haben hier 17 Zöller. Und ich finde echt krass, wie groß 17 Zöller bei diesem Auto wirken. Ne?
Ja.
Klar, es kommt auch viel dadurch, denke ich, dass die Felge relativ flächig ist. Aber heutzutage 17 Zoll ist ja wirklich gar nichts mehr. Hatten wir ja schon 100-mal das Thema. Aber ich finde, gerade bei dem wirken die wirklich sehr, sehr groß.
Ja, also es sieht richtig gut aus.
Ja.
Von Weitem würde man denken, das ist viel größer. Aber es ist 235/40 ZR 17 rundum. Wir haben in diesem Fall tatsächlich, das wird später auch nochmal wichtig, Semi-Slicks auf dem Auto. Federal Semi-Slicks sind da drauf. Einfach nur für den Look, wenn man von hinten drauf schaut und dieses Profil schon sieht. Ich finde, Semi-Slicks haben einfach auch schon einen schönen Look. Mhm. So. Also man merkt auf jeden Fall, das Auto ist nicht irgendwie zur Show aufgebaut, sondern das hat auch alles irgendwie Hand und Fuß.
Ja. Was dann auch noch recht dezent sichtbar wird, sind die riesengroßen Audi-Ringe an der Seite.
Mhm, auf ja, den Türen.
Genau, die so ein bisschen in so einem, ich weiß nicht, ob das so ein 3D-Look sein soll, weil die ja so hell ins Dunkel so ein bisschen reingehen oder als wenn die so funkeln würden.
Mhm.
Sind auf jeden Fall ganz schön groß geraten.
Ja, damit auch jeder weiß, dass ein Audi ist.
Ja, auch seitlich, ne?
Auch seitlich, weil oben hast du ja diese Sonnenblende auf der Windschutzscheibe,
ja,
plus die Ringe, aber an der Seite würdest du es sonst nicht erkennen.
Ja, das stimmt.
Hast recht. Jetzt erkennst du es
halt. Ah, siehst du hier, Audi.
Und okay, dann sieht man auch noch ganz schön, dass wir Schmutzfänge haben, mhm, an allen Rädern bzw. an allen Radhäusern. Weiß natürlich, wie gesagt, das ist der gesamte Look, weiß-rot.
Mhm.
Und was man im Profil auch noch schön sieht, ist, finde ich, man sieht schon durch die Scheiben den roten Käfig.
Ja, der sticht direkt ins Auge.
Also, da kann man sich auf jeden Fall schon mal denken, okay, im Innenraum wahrscheinlich auch nicht mehr ganz serienmäßig. Wenn wir jetzt Richtung Heck weitergehen.
Da muss ich kurz reingrätschen. Ich bin mit der Seite noch nicht durch.
Ja, ich war auch noch an der Seite.
Okay, aber du bist, ja, aber ich bin noch vorne.
Okay, du bist noch vorne.
Ja, ich habe ein bisschen geschlafen, glaube ich, zwischendurch.
Okay, ja.
Nee, und zwar die Seitenblinker.
Ja.
Ist dir das mal aufgefallen, die Position?
Dass die vorne in der Stoßstange, ja, sind.
Die sind halt scheinbar durch diese Quattro-Blister nach vorne gewandert. Mhm. Eine, finde ich, total unübliche Position. Im ersten Moment, finde ich, sieht das aus wie so Positionsleuchten aus den USA.
Mhm.
Aber das sind halt einfach die Standard-Seitenblinker. Beim normalen Audi-Coupé sind sie da, wo man sie eigentlich normalerweise auch vermutet. Also da im Kotflügel Nähe des Rückspiegels, sag ich mal, oder des Seitenspiegels. Aber da sind sie so komisch nach vorne gewandert. Finde ich, sieht irgendwie übelst lustig aus, wie sie das gelöst haben.
Vor allen Dingen sind die auch noch super nah dran an den eigentlichen Blinkern.
Genau,
ne?
Also ob die jetzt wirklich nötig sind, weil die anderen sind ja so ein bisschen rumgezogen. Aber das ist wahrscheinlich wieder so diese klassische Regelung. Ja, nee, aber der muss noch mal einen extra Seitenblinker haben.
Ja.
Deswegen sind die irgendwie gefühlt 10 Zentimeter neben den herkömmlichen Blinkern noch mal da so eingelassen. Fand ich irgendwie ganz witzig.
Ja, stimmt. Das ist mir tatsächlich nicht aufgefallen. Aber jetzt, wo du sagst, habe ich mir hier die Bilder noch mal aufgemacht. Ja, man könnte die wirklich für Begrenzungsleuchten halten.
Ja.
Okay. Jetzt können wir nur Richtung Heck gehen?
Ja, jetzt okay.
Okay. Ich würde gerne auf diese, wie ich finde, super charakteristischen Luftschlitze in der C-Säule eingehen.
Mhm.
Das ist für mich so ein Designmerkmal. Das hat, also da habe ich schon immer irgendwie, bin ich da mit dem Auge hängen geblieben beim Audi Quattro. Das ist also super auffällig, obwohl es gar nicht so mega auffällig ist. Aber ich gucke da hin und denke, jo, das ist es.
Es ist halt eine extrem ungewöhnliche Position.
Ja.
Dadurch bleibt man da sofort dran kleben und ich weiß auch immer noch nicht so richtig, wofür die ja nicht da sind. Haben die irgendeine Funktion?
Gute Frage, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht.
Kofferraum belüften,
genau. Ich finde aber auf der Beifahrerseite ist es auch noch so krass, weil der Tankdeckel genau daran anschließt,
ja,
auch noch, ne? Ja. Also wenn ihr wisst, ob die eine Funktion haben, diese Luftschlitze in der C-Säule, dann schreibt uns doch gerne eine E-Mail oder auch bei Instagram. Instagram wiederhole ich jetzt nicht nochmal, aber E-Mail haue ich nochmal raus. Achtung, Fahrspaß, alles zusammengeschrieben, hinten mit Doppel-S, @gmail.com ist die Adresse. Freuen wir natürlich uns immer, wenn ihr uns schreibt. Euer Feedback ist da auf jeden Fall bei uns in guten Händen. Zur L-Rock-Folge haben wir auch einiges an Feedback bekommen, hat uns gefreut. Und wir versuchen natürlich auch, zeitnah zu antworten. Wenn es mal ein paar Tage dauert, dann seht es uns nach. Dann haben wir noch ein paar andere Sachen, die wir vorher erledigen müssen. Oder wollen uns natürlich besonders viel Zeit nehmen. Und jetzt springen wir richtig ans Heck, oder?
Ja.
Und da muss man ja sagen, also für mich, das Feature, wir haben so ein komplett dunkles Leuchtenband so gesehen, auch wenn es kein Leuchtenband ist. Für mich ist das ja so ein bisschen, das ist ja eine dunkle Rückleuchte und dann eine Heckblende. So, und optisch soll das ja, so verstehe ich das, die Leuchten miteinander verbinden. Und das ist ja, wenn man jetzt das mal ganz streng betrachtet, ist es ja eigentlich sowas wie der Vorläufer der heute so durchgängigen Rückleuchte, die so mega beliebt ist, ne?
Ja, im Prinzip schon. Klar ist es jetzt, in der Mitte hat es keine Funktion, aber dadurch, dass die Rückleuchten wirklich, die sind ja nicht dunkel, sind ja wirklich schwarz.
Ja.
Dadurch sieht es wirklich aus, wenn sie nicht an sind, wie wirklich ein komplettes Teil. Also genau. Da würde man gar nicht so richtig die Begrenzung sehen, wo es jetzt Kunststoffverkleidung reingeht dann, ne?
Ja, also ich finde das tatsächlich irgendwie total cool gelöst, so, auch aus heutiger Sicht, mit dem Wissen, dass jetzt eben diese durchgängigen Leuchtbänder so extrem beliebt sind, haben wir schon häufig drüber gesprochen, aber so ist das einfach so ein super, super charakteristischer Look, weil die eigentlichen Leuchten, müsst ihr mal drauf achten, die sind ja nur ganz, ganz außen, also der ganze Teil von der Heckklappe, der ist ja nicht beleuchtet.
Genau, und die Leuchten an sich haben ja auch nicht gerade viel Design, muss man ja sagen, die sind ja super stumpf.
Ja. Ja, also das ist auf jeden Fall schon ziemlich spektakulär. Und wenn man jetzt noch mal eine Etage höher geht, da haben wir diesen Heckspoiler. Der ist natürlich auch eckig, ist klar. Der ist gar nicht so groß, wie man erstmal denkt, ne?
Ja, der ist eigentlich super klein und dezent. Aber dadurch, dass die Dachlinie so stark abfällt und das so fließend in diesen Spoiler reingeht, würde man irgendwie meinen, dass es ein viel größerer Flügel ist, ne?
Ja, ich finde auch. Im ersten Moment denkst du, oh, das ist ja ein dicker Flügel. Und dann guckst du nochmal genau hin und denkst, nee, ist eigentlich ein kleiner Spoiler.
Ja.
Ja, also das auf jeden Fall auch typisch Audi Quattro. Und wenn wir jetzt nochmal ganz nach unten gehen in die Schürze, dann sieht man auch, dass unser Auto einen Sportauspuff hat mit rundem Doppelendrohr. Und das finde ich sehr schön, da habe ich auch extra noch ein Foto von gemacht. Man sieht auch, dass das Auto ordentlich rausrotzt.
Ne? Ja, genau. Das ist so ein bisschen dunkler oberhalb des Auspuffs an der roten Heckstoßstange. Da sieht man so die Spuren so ein bisschen. Der Auspuff an sich hängt auch so leicht schräg so ein bisschen in der Lücke. Das war ja auch damals auch so relativ normal. Das ist einfach so, ja, Auspuff muss auch noch ran. Bob, weil der ist auch nicht ganz links außen. Der ist einfach so ein bisschen nach links, ein bisschen nach rechts versetzt und einfach da eingelassen und passt irgendwie mega zu diesem Racing-Look.
Ja, finde ich auch. Also ich muss sagen, wie so eine Art Zwischenfazit jetzt vielleicht nochmal hier, ich finde den Urquattro optisch, das ist jetzt vielleicht eine etwas unpopuläre Meinung, ich finde ja, dass der rein optisch besser aussieht als der Sportquattro, weil der Sportquattro halt so merkwürdige Proportionen hat. Also ich finde beide geil und der Sportquattro ist natürlich einfach durch sein ganzes Standing halt so besonders, aber das schönere Auto in meinen Augen ist der normale Quattro.
Also ich muss sagen, ich finde der Urquattro wirkt ein Ticken zu lang und der Sportquattro ein Ticken zu kurz. Also gefühlt müsste es so da in der Mitte sein, damit es von den Proportionen perfekt passt. Aber grundsätzlich finde ich auch, dieses Gestreckte wirkt irgendwie ein bisschen flüssiger.
Ja.
Ich finde die Front vom Sportquattro geiler, mit diesen Lufteinlässen oben an der Haube. Dieses Designelement, das finde ich halt ziemlich cool. Aber so von der Seite an sich sieht eigentlich der Urquattro echt ein bisschen stimmiger aus, ne?
Ja, ja. Ich muss sagen, also beide finde ich cool. Urquattro mag ich optisch einfach gerne. Serie schon, aber so zurechtgemacht einfach irgendwie noch ein Müh geiler. Man sieht irgendwie, dass es dann ernst wird.
Ja, das stimmt.
Und damit hätte ich gesagt, steigen wir jetzt mal ein.
Innenraum.
Wenn wir jetzt dabei bleiben wollen und den Innenraum mit einem Wort beschreiben wollen, würde ich sagen rustikal.
Ja.
Also es ist nicht mehr viel drin, ne? Also es ist ein leergeräumter Innenraum und wir haben also keine Teppiche, wir haben auch keinen richtigen Dachhimmel, dafür haben wir einen Vollkäfig, Schalensitze, Rallye-Equipment.
Also ich finde im Prinzip, du sagst ja, es ist nicht viel drin, ich finde, wenn man so reinguckt, ist schon relativ viel los irgendwie, aber es ist nichts Unnötiges drin, das sieht man direkt, es ist wirklich aufs Wesentliche begrenzt.
Ja, das stimmt. Es geht schon los mit dem Einstieg, der ist nämlich gar nicht so leicht, denn wir haben tatsächlich so einen Vollkäfig, also mit Verstrebungen bis vorne. Man kennt es ja häufig aus sportlichen Autos, dass man einen Käfig hinter den Sitzen beispielsweise hat. Aber bei echten Rennwagen ist es natürlich so, du brauchst ja nicht nur hinter den Sitzen eben Versteifung oder auch Überrollschutz, sondern eben auch bis vorne hin. Deshalb hat man eben dann, spricht man von einem Vollkäfig, das hat dieses Auto und dadurch hat man natürlich auch nochmal so eine etwas, ja, die geht natürlich ein Stück runter, aber eine Strebe, über die man erstmal rübersteigen muss, um reinzukommen.
Ist erstmal ein kleiner Akt, also ist etwas komplizierter auf jeden Fall als bei einem herkömmlichen Auto ohne Käfig, würde ich mal sagen.
Ja, also ist jetzt nicht zu vergleichen mit einem A1 beispielsweise, der Einstieg, ne?
Ja, definitiv. In unserem Fall muss man ja sagen, ist ja der Käfig da beim Einstieg so ein bisschen gepolstert. ist eigentlich ganz angenehm, dass man, wenn man sich mal die Birne einhaut, dass es nicht direkt aufs blanke Metall geht, sondern dass du noch so ein bisschen Puffer dazwischen hast. Und auch unten, wo man sich vielleicht so ein bisschen mal abstützt oder sowas, ist auch alles so ein bisschen weicher.
Ja, aber allein, auch davon habe ich extra ein Foto gemacht, allein so dieser Blick bei offener Tür in den Einstieg, da siehst du schon, okay, das ist ernst.
Ja.
Das ist nicht so halbgar irgendwie, ich habe mir Hosenträgergurte auf meine normalen Sportsitze oder so geschnallt, sondern ja, das ist wirklich ein Rallye-Auto.
Ja.
Die Sitze, das sind Sandler-Schalensitze. Interessanterweise, also die sind schon gut ausgeformt, also sowohl im Hüftbereich als auch oben bei den Schultern. Aber interessanterweise ist die Neigung der Lehne verstellbar, was ja häufig, wenn es Vollschalen wären, eigentlich nicht der Fall ist.
Ja, das stimmt. Muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich ganz gut.
Kannst du ein bisschen auf Larry-Position
machen. Muss ja nicht Larry-Position, aber ich finde teilweise wirklich, dass man in Schalensitzen die gar nicht verstellen kann. Ist nicht bei allen so, aber manchen ist, finde ich, schon sehr gerade dann, wie man sitzt. Und gerade wenn du ein Auto hast, was vielleicht ein bisschen flacher ist, also wo auch die Dachlinie relativ flach ist, ist es dann, wenn man groß gewachsen ist, halt immer unpraktisch. Weil manchmal brauchst du dann theoretisch diese paar Zentimeter, wo du nach hinten dich so ein bisschen wie ein Larry reinlegen könntest, ne?
Ja, also ist ja grundsätzlich nicht schlecht, weil du kannst sie ja auch steil stellen, wenn du es willst. Von daher hast du ja eigentlich das Beste aus beiden Welten. Auf diesen oder zusätzlich zu diesen Sandler-Schalensitzen haben wir dann Hosenträgergurte von Sparco. Natürlich in Rot.
Natürlich, klar, Signalfarbe.
Und das ist wirklich, ich finde allein schon ein Schalensitz mit Hosenträgergurten, ne? Das vermittelt doch schon, also allein wenn du dich damit anschnallst, so ist doch schon, wo du denkst, okay. Es ist einfach ein geiles Gefühl. Es war umständlich, viel umständlicher auch als mit einem normalen Sicherheitsgurt, Dreipunktgurt. Aber du setzt dich da rein und denkst schon, okay, jetzt geht's los. Klar.
Du merkst halt direkt, das ist nichts für den Alltag, wo es schnell gehen muss, beim Losfahren zumindest nicht. Sondern du nimmst den am Wochenende, du nimmst den, keine Ahnung, zu einer Rallye-Tour, wie auch immer, da hast du erstmal die Vorbereitungszeit, machst das alles auf entspannt und dann machst du richtig ernst.
Ja, also das finde ich schon, das ist einfach schon vom Flair her cool. Und dann schaust du nach vorne, dann hast du ein geschüsseltes Lenkrad von Sparco. Das ist sowieso schon mal geil.
Ich wollte gerade sagen, das geht immer.
Geschüsseltes Lenkrad haben wir auch schon ein paar Mal hier im Podcast erwähnt. Das macht einfach schon auch noch mal ein bisschen mehr Flair.
Ja, absolut.
Hinter dem geschüsselten Lenkrad hatten wir noch den ursprünglichen Digitaltacho, das Mäusekino, wie man ja umgangssprachlich so schön sagt. Da ist uns erstmal aufgefallen, dieser Tacho war in Meilen und er war auch, ja, der hat so ein bisschen, da nicht so richtig funktioniert. Ne?
Nee, also im ersten Moment dachte man, gut, ja, Meilen ist ja immer weniger als km/h, ist halt erstmal ein bisschen niedriger, aber irgendwann dachten wir so, also das kommt aber jetzt auch in Meilen nicht so wirklich hin.
Wir fahren relativ schnell und da stand irgendwie 25 Meilen.
Ja, da du auch also klar, ist relativ leergeräumt der Wagen, man kriegt ein bisschen mehr von der Geschwindigkeit mit als in anderen Autos, aber so. Weiß ich nicht. Also, dass man die Geschwindigkeit gar nicht mehr spürt. Und da haben wir mal so ein bisschen drauf geachtet und haben dann auch gemerkt, okay, der Drehzahlmesser ist jetzt auch nicht hellwach, sagen wir es mal so. Also, ja, der ist auch so leicht verzögert.
Minimal. Der war schon am Laggen.
Ja.
Und dann haben wir auch noch mal mit Philipp drüber gesprochen. Und dann hat er uns auch noch einen ganz interessanten Fakt mitgeteilt. Dieses Auto, das war auch mal ein Rechtslenker. Das wurde dann umgebaut. Wie gesagt, wurde ja sowieso komplett ausgeräumt, umgebaut, für die Rallye vorbereitet oder für den Rallye-Einsatz. Und da haben sie eben auch nochmal das Lenkrad von der rechten auf die linke Seite gebaut.
Ja, also ich dann auf jeden Fall aber eine wilde Vorgehensweise fand, dass man dann sagt, aber den Meilentacho, den jetzt noch zu tauschen, das wäre echt ein bisschen zu viel Aufwand.
Ja, das machen wir
nicht. Das lassen wir mal.
Ja, so ist es. Dafür hatten wir reichlich Zusatzanzeigen, ne? Öltemperatur hatten wir sicherheitshalber auch zweimal.
Genau.
In Grad und in Fahrenheit.
Richtig.
So, sicher, sicher.
Was aber auch nicht im ersten Moment direkt ersichtlich war.
Nee,
wir dachten wir erstmal, okay, wieso zeigen die zwei unterschiedliche Sachen an?
Ja.
Aber dann irgendwann haben wir rausgefunden, das wird wahrscheinlich der Grund sein, weil es stand nirgendwo die Einheit.
Nee, das stimmt. Ja, und ansonsten halt, hatte ich ja eben schon mal angesprochen, sämtliches Rallye-Equipment, was man so braucht, ne? Also Feuerlöscher, Wegstreckenzähler, Walkie-Talkie, also ja, schon cool.
Ja.
Eine Sache haben wir, glaube ich, beide nicht ganz verstanden. Das war die Tankanzeige.
Ich glaube, die hat sich auch selber nicht verstanden. Die war wahrscheinlich auch ähnlich wieder wie der Drehzahlmesser und so weiter. Also erstmal schon mal nicht präzise. Aber ich fand auch die Einheiten einfach geil. Ja. Also wir sind losgefahren, wir hatten 9 Tank.
Neun Tank.
Weißt du?
Später dann 8 Tank.
Später war nur noch 8 Tank. Was das heißt, weiß kein Mensch. Liter könnte es nicht gewesen sein, weil dann hätten wir über die gesamte Zeit irgendwie ein Liter verbraucht.
Ja.
Das wäre ein bisschen komisch. Oder das ist einfach ultra sparsam, das Ding.
Würde ich nicht sagen.
Nee, ich glaube auch nicht.
Kommen wir gleich
nochmal zu. Ja. Also, keine Ahnung, wofür das stehen soll. Man weiß es nicht.
Ja. Wir hatten auf jeden Fall, also wir sind nicht liegen geblieben. So viel können wir verraten.
Ja.
Es war
ja noch 8 Tank.
War immer noch irgendwas Tank war noch da.
Richtig.
8. Ja, und damit kann man eigentlich schon gar nicht mehr so viel mehr zum Innenraum sagen. Also ich glaube, es ist ganz gut rübergekommen. Das Ding ist halt wirklich roh. Wir haben keine Teppiche. Du siehst überall das nackte Blech. Dieser Käfig, der reicht von hinten mit richtigen Verstrebungen bis nach vorne an der A-Säule entlang in den Einstieg rein. Schalensitze, Hosenträgergurte, geschüsseltes Lenkrad. Es ist ernst.
Ja.
Schon im Stand ist es ernst.
Ich wollte sagen, man setzt sich rein, weiß direkt, okay, das ist ja kein Spaß.
Genau, und das fühlt sich allein dadurch halt natürlich, wie du ja eben auch schon gesagt hast, so richtig besonders an, wie sich so ein Auto, was man eben halt dann nur für ganz besondere Anlässe auch rausholt, anfühlen soll.
Ja.
Also du bist noch keinen Meter gefahren und trotzdem dachtest du schon, oh ja.
Mhm.
Oha,
ja, da bin ich aber gleich, man hat schon direkt Bock, ne?
Bin ich gleich gespannt, wie das abgeht. Am liebsten wir direkt irgendwie auf so eine abgesperrte Strecke und dann mal wirklich gucken, was so ein Quattro denn eigentlich kann.
Ja.
Bevor wir jetzt aber losfahren, müssen wir natürlich einmal die Haube öffnen und über die technischen Daten sprechen.
Technische Daten.
Und der Blick unter die Haube, der ist allein schon spektakulär, weil die Einbaulage des Motors, ne? Die ist wirklich skurril. Also Audi hat sich ja wirklich gedacht, wenn man sich das mal so anschaut, wo der Motor, also der ist so weit vorne im Auto verbaut und dann aber auch gefühlt so schräg nach vorn rechts.
Ja,
so klassische,
ganz normale Position.
Klassische Einbaulage für den Motor. Also ich fand das so, ich habe davon auch noch mal extra ein Foto gemacht, ich fand das so skurril, wenn man sich das anguckt, wo dieser Motor verbaut ist. Einfach irre so. Wenn man denkt, okay, man versucht, also heutzutage, damals ja eigentlich auch schon, versucht man den Motor so weit wie möglich nach hinten zu setzen, so tief wie möglich ins Auto zu bauen. Und da hast du halt diesen Motor einfach vorne rechts so alles nach da gelehnt.
Ja.
Also wirklich ein skurriler Anblick, wenn man einfach nur diese Haube öffnet. Natürlich, wie es damals so war, nicht irgendwie 1000 Plastikverkleidungen, die nerven. Man sieht einfach die Technik, du siehst auch den Turbo und so. Ja, aber anders, als man es heutzutage wahrscheinlich machen würde.
Ja.
Und der angesprochene Motor, wir haben ja schon gesagt, ist ein Fünfzylinder, aber wir wollen euch natürlich noch ein paar mehr Fakten geben. Es ist ein 2,1 Liter Fünfzylinder Turbo. Um genau zu sein, haben wir 2144 Kubik.
Damals wurde noch abgerundet.
Damals
ganz normal, wie man es ja bei 2144 auch machen sollte.
Ja.
Aber heutzutage ist es ja oftmals wild in andere Richtung.
Das, was besser klingt.
Ja, genau.
So, wir machen das, was besser klingt. Oder wir machen einfach vollkommen losgelöst von allem.
Ja, irgendwas.
Audi 40 TDI,
ja.
4 Liter Diesel.
Man kennt's.
Ja, also wir haben hier noch einen echten 2,1 Liter Fünfzylinder Turbo. Der Turbolader ist ein KKK T26, aber das wisst ihr ja sicherlich.
Ja, das weiß man ja.
Ja, wollte ich nur mal in Vollständigkeit erwähnen.
Klar.
Und möchtest du uns auch erklären oder mitteilen, wie viel Leistung dieser Motor macht?
Ja, aber wir bleiben ja in der Reihenfolge. Vorweg muss ich ja noch was anderes erstmal loswerden. Ne?
Den Motorcode.
So ist es. Und zwar haben wir den MKB WR.
Ah ja, logisch. Ne? Ist klar.
So, und zwar haben wir hier glatte 200 PS Leistung und wir haben 285 Newtonmeter Drehmoment bei 3500 Umdrehungen.
Ja. Und an dieser Stelle können wir auch sagen, auch wenn das Auto optisch und ja auch technisch ein Stück weit sehr wenig mit dem Serienauto zu tun hatte, der Motor war tatsächlich unangetastet. Also da war nicht irgendwie ein größerer Turbo drauf oder noch irgendwie eine andere Map oder so. Wir hatten hier quasi serienmäßige Leistung, also 200 PS. Und das reicht zumindest laut Audi, wir haben es jetzt nicht nachgemessen, wir vertrauen einfach mal auf die Werksangabe, für eine 0 auf 100 Zeit von 7,3 Sekunden und einen Topspeed von 222
km/h. Genau. Es gab übrigens damals auch einen Prototypen mit dem V8 aus dem Audi V8. Finde ich auch ganz interessant.
Wenn sie den ähnlich verbaut haben, von der Position wie den 50.
Dann ging der vorne durch den Scheinwerfer so ein Stück raus, genau, wahrscheinlich.
Der Turbo war außerhalb des Autos. Ja,
genau. Ganz normal weg. So,
falls sie da noch einen Turbo hätten aufbauen wollen.
Eben.
So. Ja, also weiß ich jetzt nicht, wenn man sich überlegt, ob der dann so richtig gut um Kurven fährt.
Also am Ende des Tages ist ja, man weiß nur, dass es die gibt, aber ja, die wurden nicht mal irgendwo mal gezeigt oder sonst irgendwas. Also gehe ich jetzt einfach mal davon aus, dass es wahrscheinlich nicht ganz so gut funktioniert hat, das Ganze.
Ja, könnte man denken.
Ne? Ja, würde ich jetzt einfach mal so vermuten.
Aber auch interessant, dass der V8er überhaupt reinpasst, weil wenn du dir jetzt anguckst, auch das Bild, was ich dir gerade gezeigt habe, der Motorraum ist ja mit dem 15er schon relativ gut ausgefüllt.
Ja, eigentlich schon. Vielleicht ist ja dann der Allrad entfallen und haben sie gemerkt, das macht gar keinen Sinn.
Ah, vielleicht auch das.
Ich denke mal, das wird es gewesen. Da haben sie da, ach, Mist.
Ja, könnte auch
sein. Das war ja die Grundidee. Blöd. Ansonsten haben wir immer ein 5-Gang-Schaltgetriebe verbaut und den natürlich, wie vorhin schon erwähnten, permanenten Allradantrieb.
Genau, ja, das ist klar, ist ja namensgebend. Es gab später dann auch noch den 20V, der hatte dann 2,2 Liter Hubraum und 220 PS. Wie gesagt, ich habe schon gesagt, 87 und 89 haben sie ja nochmal Überarbeitungen vorgenommen. Unser Auto war Baujahr 86.
Richtig. Ein Leergewicht haben wir natürlich auch noch für euch. Und zwar liegt das Serie bei etwa 1,3 Tonnen. Unser Exemplar wird aber wahrscheinlich etwas weniger gewogen haben. Da ist ja einiges entfallen, ne?
Genau, ja. Also könnte man sagen, ein bisschen weniger. Je nachdem. Kommt jetzt ja auch nicht auf ein Kilo an. Ich habe noch eine interessante Info. Der Tank, der fast 90 Liter, ist über der Hinterachse verbaut. Also ein großer Tank. Und der Verbrauch, der angegebene Verbrauch damals, hast du das nachgeguckt?
Ne.
Willst du schätzen?
Der angegebene Verbrauch? Ach, keine Ahnung. 15.
Ja, zwischen 15 und 16 Liter.
Krass. Also angegebener Verbrauch, das ist schon neu.
Ja. Schon heftig, ne?
Ja.
8 Tank halt, ne?
Ja, 8 Tank.
Genau. 8 Tank relativ schnell leer.
Ja, gut, aber mit unseren leichten Füßen, ne, haben wir wahrscheinlich den deutlich darunter bewegt.
Ja, stark ganz voraus. Sicher, ganz sicher.
Übrigens habe ich auch noch eine kleine Info, wie diese 1,3 Tonnen ungefähr zustande kommen. Das fand ich ganz interessant.
Eine Tonne auf der Vorderachse?
Genau. So ist es. Nee, weil das ja eigentlich für, also heute klingt das ja extrem wenig, für damalige Verhältnisse war es aber noch relativ viel, weil das normale Audi-Coupé natürlich je nach Ausstattung und so weiter eher so im Bereich von 1 bis 1,1 Tonnen war. Und zwar bei dem war das so, dass sie einen ganz anderen Unterboden konzipieren mussten, weil der Mitteltunnel halt nicht genug Platz hatte für die Kardanwelle und das Mitteldiff.
Okay.
Und dadurch mussten sie den komplett verstärken. Irgendwie haben das nicht richtig hinbekommen, dass dieser Mitteltunnel halt stabil genug ist, weil sie einfach, natürlich, wenn du es einfach nur wegnimmst, irgendwie ist dann die Stabilität weg. Und dadurch mussten sie den verstärken und dadurch ist relativ viel Gewicht dazugekommen. Natürlich, der Allrad an sich, logischerweise, hat natürlich auch einiges an Gewicht mitgebracht. Es war jetzt nicht nur der Unterboden, der irgendwie 200 Kilo gewogen hat oder so. Das wäre ein bisschen komisch. Oder 200 Kilo mehr gewogen hat. Das war natürlich die Summe aus allem, aber gerade dieser verstärkte Unterboden, der hat wohl einiges dazu beigetragen, dass das Gewicht dann doch höher wurde, als es ursprünglich eigentlich vermutet wurde oder gehofft wurde.
Interessant. Das sind so Fakten, wo man sich wahrscheinlich, ja, als Fan vielleicht schon, aber als neutraler Betrachter gar nicht so sehr irgendwie den Kopf drum macht. Denkt sich, ja, ist schon halt so ein Audi Coupé und haben sie Allrad reingebaut. So, ja. Ne? Aber ganz oft ist es ja bei solchen Autos, die vermeintlich dann nur eine Abwandlung von einem bestehenden Auto sind, dass da ganz viel anderes noch, was im Verborgenen liegt, auch angepasst werden muss. Ne?
Ja, da gehört einiges zu. Da ist nicht mal eben so, ach Mensch, machen wir nochmal eben hinten einen Antrieb rein, fertig.
Vor allen Dingen, wenn du auch noch nicht die Erfahrungswerte ja hattest. Ne? Das war ja nun zum ersten Mal und dann mussten sie wahrscheinlich wirklich, da gibt es wahrscheinlich noch viel mehr Sachen, die angepasst wurden im Vergleich. Aber auf jeden Fall schon mal interessant zu hören.
Mhm.
Und am Ende des Kapitels wollen wir natürlich noch mal einen kurzen Preischeck machen. Und der ist gar nicht so leicht.
Nee, wie immer bei so gerade älteren Autos, die dann noch relativ besonders sind, ist ja immer, dass der Zustand und ob er vielleicht verbastelt ist oder wie auch immer, die Historie, die machen da ja wirklich extrem viel aus. Dementsprechend gibt's auch immer eine sehr große Spanne.
Und man muss noch sagen, sorry, dass ich da unterbreche, aber grundsätzlich ist das Auto ja an und für sich sehr selten.
Ja.
Also es gibt jetzt ja keine Riesenauswahl, hast jetzt nicht 200 Autos,
nee,
aus denen du wählen kannst.
Das kommt natürlich noch dazu. Aktuell stehen um die 20 Autos gerade zu Verkauf in Deutschland bei Mobile. Der Großteil liegt so zwischen 50 und 100.000 Euro.
Was so, ja auch schon eine Spanne ist.
Das ist auch schon extrem, also einfach mal eben verdoppelt quasi. Aber bei 50 geht's dann los mit diesen Autos, wo halt so ein bisschen fragwürdigere Historien vielleicht sind, ein bisschen viel dran rumgebastelt wurde und so weiter. Und bei 100 kriegst du wirklich so Autos im Sammlerzustand. Also die sind dann wirklich picobello. Natürlich, wie immer, gibt's auch wieder den einen, der über Kopf im Teich lag oder so, noch unter 50 kostet, und einen, der irgendwie denkt, okay, bei mir liegen im Kofferraum noch 10 Goldbarren oder so. Deswegen schreibe ich da sonst was einfach ran. Aber ich sag mal, im Groben kann man sagen, irgendwo liegt die Wahrheit zwischen 50 und 100.000, wahrscheinlich so im Bereich von 70 bis 80 so. Wenn du einen Fahrbereiten haben willst, der vielleicht jetzt nicht Museumszustand ist.
Genau, ja. Aber original trotzdem. Ja, ja. Also ich vermute, unser Auto wäre ein bisschen niedriger im Wert, weil es eben ja auch schon mal umgebaut wurde von rechts auf links Lenker. Mhm. Eben ja halt jetzt ein Rallye-Auto ist.
Hat aber die Historie wieder.
Das stimmt.
Das ist dann wieder so mit Rallye Monte Carlo Classic, wo dann wieder auch was für bezahlt wird. Deswegen ist es immer extrem schwer dann einzuschätzen.
Und dann muss man ja sagen, dann gibt es noch die Sportquattro, die kosten ein Vielfaches davon. Aber davon gibt es dann ja wieder relativ viele Replika oder auch diese S1-Replika. Ja, und da kann man dann sagen, geht es dann irgendwie in die Hunderttausenden für einen echten Sportquattro. Für ein Replika kann es aber auch schon mittlerweile 200.000, 300.000 sein. Ne?
Ja. Also steht zumindest dran, für was sie da wirklich gehandelt werden. Unterm Strich, das ist ja auch immer noch die zweite Sache, sag ich mal. Aber es ist schon, sind schon ganz andere Summen dann nochmal.
Ja. Aber so oder so kann man sagen, es ist ein seltenes Auto, das es jetzt auch nicht mehr für eine schmale Mark gibt heutzutage. Egal in welchem Zustand. Also das, wo du meintest, das Auto, das da irgendwie kopfüber im Teich lag, das hat auch schon 35.000 Euro, soll das schon kosten, ne?
Ja, genau.
Also es gibt da nichts mehr irgendwie, wo man sagt, ja, nehme ich nochmal einen für 10 mit und bastel da zu Hause ein bisschen dran.
Nee, also die Zeiten für einen Schnapp, die sind, glaube ich, vorbei.
Da seid ihr zu spät dran.
Ja.
So, und wenn du jetzt nichts mehr hast, dann würde ich dafür plädieren, dass wir losfahren.
Fahren.
Und als Einstieg muss ich einmal ja ein bisschen ausholen. Ich hatte ja tatsächlich das große Glück, dass ich schon mal einen Sportquattro gefahren bin. Für erst fahren, dann reden. Das heißt, ich hatte jetzt auch noch mal einen guten Vergleich zwischen dem jetzt gefahrenen Quattro und dem Sportquattro. Da gehe ich dann später noch mal drauf ein. Aber ich war natürlich auch gespannt, wie sich die, man muss ja schon sagen, vermeintlich doch zivilere Version fährt, ne? Denn so ein Sportquattro, der hat auch deutlich mehr Leistung.
Klar. Aber da muss ich jetzt mal so blöd fragen, das Interieur vom Sportquattro war aber normal, ne?
Ja, das war jetzt
nicht so komplett racingmäßig.
Das war ja ein Museumsauto von Audi, Audi Tradition. Also der hat ja dann so Sportsitze schon, aber der war jetzt nicht leergeräumt.
Ja, nee, okay.
Nee. Ja. Genau, also von daher fand ich auf jeden Fall interessant. Und das Erste, was natürlich, nachdem man sich irgendwie da so erstmal eingelebt hat, im Stand noch, mit den Hosenträgergurten haben wir nun ausgeführt, war natürlich, du lässt das Auto an und er muss orgeln, ne? Das haben wir eben schon mal gehört, er orgelt und orgelt. Dann ist er da und dann klingt er schon rotzig, ne? Das
genau.
Ist schon gleich so dieser erste rotzige Sound.
Und das wollte ich gerade sagen, also diese von Sekunde 1, du sitzt da drin, haben wir ja schon vorhin im Innenraumkapitel halt kurz angeschnitten. Du hast ja direkt so dieses Feeling, dass du sagst, okay, das ist hier irgendwie, das geht hier Richtung Rennsport. Und dann machst du den Wagen an und dann hast du diese Klangkulisse. Du hörst ja auch, dadurch, dass halt wirklich kein Teppich und nichts, hörst ja auch alles mögliche an. Du hörst ja den Sprit da langlaufen durch die Leitung gefühlt. Du hörst so viele verschiedene Sachen einfach und Nuancen da irgendwie, dass das schon, finde ich, allein ein Erlebnis ist. Also man ist noch kein Meter gefahren und trotzdem sitzt man da schon mit so einem Grinsen und denkt so, okay, irgendwie mega geil.
Ja, das stimmt. Also das ist wirklich, es ist halt ein Erlebnis. Das haben wir ja nun schon im Stand gesagt. Und auch wenn du dann das Auto anlässt, dann ist es einfach schon, du bist halt involviert. Das ist ganz anders als heutzutage bei den meisten Autos. Das ist einfach schon direkt, es ist akustisch, aber auch von der haptischen Wahrnehmung alles halt besonders.
Genau.
Als Nächstes fällt einem auf, also Brems- und Gaspedal, wenn man einfach jetzt mal so in den Fußraum schaut, die sind schon sehr nah beieinander. Man hat eben eine 5-Gang-H-Schaltung, das haben wir eben schon gesagt. Die Kupplung, wenn man jetzt losfahren will, die kommt sehr spät.
Ja, man hätte gemeint, die kommt deutlich früher.
Genau. Und zusätzlich braucht man ein bisschen Schmackes, wie mein Opa immer gesagt hat, im Arm, um den ersten Gang einzulegen. Also ist jetzt auch nicht keine schwere Schaltung, aber so ein bisschen Nachdruck, damit der erste Gang reinflutscht.
Ja, man muss was tun. Also man arbeitet richtig so ein bisschen. Man muss richtig da so ein bisschen, ne, bisschen immer mitgeben, damit das auch klappt.
Genau. Und dann, das kann ich jetzt schon mal sagen, also fährst du erstmal los, dann grundsätzlich ist das erstmal wie eine normale H-Schaltung. Die Schaltwege, da war ich allerdings ziemlich überrascht, weil ich hätte jetzt gedacht, okay, alles so racy, kurze, knackige Wege hätte ich erwartet. Ja, das Gegenteil war der Fall, ne?
Also kurz und knackig war da überhaupt nichts. Also, war schon recht lang.
Für so ein sportliches Auto waren die Schaltwege echt lang.
Ja, fand ich auch. Also die fühlten sich an, als wenn es vielleicht 1:1 übernommen wurde aus einem normalen Audi Coupé von damals.
Ja, weil alles andere war so okay, so wie man sich das vielleicht auch so irgendwie, ja, ausgemalt hat. Aber dann wächst du das erste Mal vom ersten und zweiten und denkst, oh, da hinten ganz? Mhm. Ach ja. Okay, ich dachte hier vorne, aber nee, da hinten. Nee,
da hinten. Aber, was ich sagen muss, ich fand es trotzdem relativ präzise. Obwohl die Wege sehr lang waren. Man kennt es ja manchmal auch von älteren Autos, dass du da so ein Rumgerühre hast und denkst du da mal gucken, ob das jetzt die 2, die 4 oder die 6, wenn es die überhaupt gibt, ist. Mhm. Das fand ich überhaupt nicht. Obwohl es sehr lange Wege waren, wusste man trotzdem, also hat man doch direkt getroffen.
Ja, das stimmt. Es war ein präzises Getriebe mit langen Schaltwegen. So ja, kann man es zusammenfassen.
Ja, würde ich auch sagen.
Ja, und wenn man dann so losfährt, also das erste Mal dann aus der Ortschaft raus, ich versuche es jetzt mal vorsichtig auszudrücken, man denkt so im ersten Moment, da passiert nicht viel, ne?
Nö, also fühlt sich nicht wirklich nach Leistung an.
Nee, also einerseits muss man natürlich sagen, das wollen wir auch hier ganz offen mit euch irgendwie besprechen, 200 PS in der heutigen Zeit ist natürlich jetzt auch nicht mehr so, dass man sagt, krass, 200 PS, wir erinnern uns an den A1 aus Folge 20, der hat schon 207 PS. Ne? Mhm. Also das ist auf dem Papier, wenn wir das Autoquartett mal wieder irgendwie hier ranziehst, würde der den Quattro abziehen.
Ja.
So, aber dennoch sitzt du da halt mit deinen Hosenträgergurten, mit dem geschüsselten Lenkrad, der Soundkulisse und dann drückst du das erstmal Gas durch und denkst, oh, ich dachte, da passiert mehr.
Ja. Obwohl ich sagen muss, ich wollte gerne noch kurz vorm Beschleunigen wirklich einsteigen.
Ja.
Ich finde, wenn du so erstmal fährst und dann erstmal hörst, wie diese ganzen Steine so ans Bodenblech ballern, so in der Rathausschale und sowas, das finde ich schon, ist auch vom Feeling erstmal richtig nice. Wenn du das so die ganze Zeit hörst, dann weißt du auch so, okay, hier geht was. Und deswegen gerade diese ganze Klangkulisse ist so, dass du irgendwie damit verbindest, denkst du, gleich geht hier richtig was.
Ja.
Und dann gibst du Gas und denkst erstmal so, ja.
Mhm. Also bis der Turbo dann aufwacht, passiert da echt wenig. Dann kommt der Turbo so, also wir haben ja nun eben gelernt, das maximale Drehmoment, das liegt bei 3,5 an. Vom Gefühl hätte ich gesagt, so bei 3, wenn man dem Drehzahlmesser denn dann irgendwo vertrauen konnte. So, also sagen wir mal zwischen 3 und 3,5 vom Gefühl her, merkst du dann, okay, jetzt hast du auch 200 PS, so, also da kommt dann auch was. Und dann marschiert er auch gut so, aber das ist ein kurzes Vergnügen, weil das Drehzahlband ist recht kurz, schnell aufgebraucht.
Ja, das stimmt. Also es ist wirklich wie so ein richtiger Oldschool-Turbomotor, wenn man sich den vorstellt. Also es passiert erstmal gar nichts. Also die Verzögerung ist, finde ich, ultra krank. Mhm. Dann kommt es für die Leistung, sag ich mal, explosionsartig, ohne dass es jetzt wirklich eine Explosion ist, weil es jetzt nicht so dich komplett wegschiebt. Aber es kommt dann auf einmal so ein Berg und dann war es das wieder. Und da musst du eigentlich schon wieder schalten und versuchen, irgendwo die ganze Zeit in diesem Bereich zu bleiben.
Mhm.
Dann macht's auch Bock, finde ich. Aber sobald du einmal zu früh geschaltet hast oder vielleicht sogar auch zu spät geschaltet hast, dann hast du es eigentlich schon wieder verkackt.
Ja, das stimmt. Und man muss jetzt sagen, fairerweise, weil ich nun den Vergleich habe, also der Sportquattro, den ich gefahren bin, da ist das ja vom Grundsätzlichen her genauso. Ne? Also auch da ist das Drehzahlband ultra kurz und auch da hast du das Gefühl, bevor der Turbo einsetzt, hier ist ja gar keiner zu Hause. Aber dann war das beim Sportquattro vom Gefühl her echt, also das war wirklich explosionsartig, obwohl der ja auch nur in Anführungsstrichen 306 PS hat. Aber das war wirklich, das fühlte sich so an, du dachtest, oh, krass, schalten so. Und das habe ich wahrscheinlich noch so ein bisschen im Hinterkopf gehabt. Deshalb fühlte sich der Quattro jetzt wirklich nicht so spektakulär von der Leistung an.
Mhm.
Was gar nicht so schlimm war, weil wie du schon sagst, wenn du in dem richtigen Drehzahlbereich warst, dann hat es trotzdem mega Bock gemacht. Einfach durch dieses involvierende Fahrerlebnis. Alles macht ja irgendwie ein Geräusch. Also es quietscht, es knarzt, du hörst dann die ganzen Geräusche von den Steinen und alles. Und dadurch macht es trotzdem Bock, auch wenn man gar nicht so richtig schnell fährt.
Ja, genau. Das ist es eigentlich das, was es zum Erlebnis macht, weil die Leistung an sich, man ist ja auch irgendwo heutzutage ein bisschen verwöhnt, keine Frage. Aber da geht es ja bei solchen Autos auch nicht mehr drum. Aber um nochmal eben kurz zu dem Vergleich zum Sportquattro, um da nochmal drauf einzugehen. Also ich finde die Spanne von 200 auf 300 PS, finde ich schon, ist schon extrem krass. Das ist ja bei vielen Autos so. Mhm. Das ist ja ganz was anderes, als jetzt irgendwie kam von 500 auf 600 PS. Da merkst du es nicht mehr so. Aber von 200 auf 300 finde ich, das ist schon ein Unterschied wie Tag und Nacht. Bei fast allen Autos.
Ja, wobei, ja, okay, stimmt. Und gerade auch vielleicht in der Zeit.
Ja.
Aber das Drehmoment ist zum Beispiel auch gar nicht so viel krasser, ne? Also ich habe das vorher nochmal nachgeguckt. Der Quattro hat 285 Newtonmeter und der Sportquattro hat 350. Was ja für einen Turbomotor jetzt auch nicht mega krass ist, ne?
Okay, hätte ich auch mehr vermutet, ja.
So, und vom Gefühl her kann ich wirklich berichten, das fühlt sich wirklich extrem viel krasser an, als dieses Delta auf dem Papier vermuten lassen würde. Mhm. So, von daher war ich, wie gesagt, vielleicht so ein bisschen geschädigt, obwohl man natürlich versucht, neutral daran zu gehen. Du ziehst natürlich trotzdem direkt den Vergleich, so, ne? Wenn du schon mal das Topmodell so gesehen gefahren bist. Was aber, wie gesagt, eigentlich dem eigentlichen Fahrerlebnis überhaupt keinen Abbruch getan hat, weil, das haben wir ja auch schon ein paar Mal hier erwähnt, manchmal geht es ja auch gar nicht so sehr um die Leistung, sondern um das Gefühl. Und es ist manchmal auch schöner, nicht direkt irgendwie im illegalen Bereich zu sein, weil du so die Leistung irgendwie ein bisschen mehr erfahren kannst und vor allen Dingen, weil du deinen Fahrstil anpassen musst ans Auto. In heutigen Autos kannst du ja immer schnell fahren, wenn du willst. Hier musst du wirklich schon vor der Kurve auch dran denken, okay, wohin muss ich schalten, in welchen Gang? Ich kann auf jeden Fall nicht zu untertourig fahren, weil dann komme ich ja gar nicht mehr aus der Kurve raus. So bleibe ich also vielleicht noch in dem zweiten Gang jetzt vor dieser Kurve, hab dann aber auch eventuell halt das Risiko, dass mir gleich das Rädchenband ausgeht.
Ja.
So, also du bist so, du musst ganz anders fahren als heutzutage.
Und genau das ist das, was irgendwo diesen Spaß bringt, weil ich muss gerade an diese eine Kurvenkombination denken, oder was heißt Kurvenkombination? Das war schon eine etwas längere Strecke, die relativ schmal war, wo wir ein bisschen schneller gefahren sind. Und da musste man so richtig überlegen, wie man halt den Schwung nicht abbaut. Also wie du wirklich die Kurven nimmst, dass du möglichst wenig Schwung abbaust und immer in der richtigen Drehzahl bleibst. Und genau das hat, finde ich, so unnormal Spaß gemacht. Das war gar nicht die Beschleunigung an sich, weil das war so von den Passagen her, dass man gar nicht so viel dazwischen beschleunigen konnte, sondern du bist einfach, hast einfach versucht, auf Tempo zu bleiben. Und ich finde, das hat richtig gebockt.
Du musst halt einen richtig guten Flow mit diesem Auto entwickeln. Du kannst ihn nicht irgendwie so kantig fahren oder so. Du musst immer auch schon irgendwie versuchen, die Strecke zu lesen, um zu überlegen, so, ah ja, okay, hier muss ich am besten draufbleiben, damit ich halt, wie gesagt, dieses Drehzahlband im richtigen Bereich habe.
Genau, richtig. Und das macht's dann irgendwo aus.
Ja, das macht wirklich Spaß.
Weil wenn du so ein Auto hast, was einfach so übermäßig viel Leistung hat, ist es eigentlich völlig egal, was du machst, sag ich mal. Du bist eh so schnell wieder am Ende aus der Kurve raus, dass du sagst, so viel kannst du gar nicht verkacken irgendwo. Und da ist es ein ganz anderes Fahren dann.
Ja, muss ich auch sagen. Hinzu kommt, dass ich die Lenkung richtig gut fand. Also ich fand, das war gut. Vielleicht habe ich mich auch minimal von dem geschüsselten Lenkrad beeinflussen lassen, weil sich das schon einfach gut anfühlt. Aber es war so eine ehrliche Lenkung, also so richtig gutes Feedback in der Lenkung.
Mhm.
So, von daher, du hattest also von der Lenkung her schon direkt so ein gutes Gefühl. Ich fand auch, die Bremse hat einen ordentlichen Eindruck hinterlassen. So, also überhaupt nicht irgendwie so, dass du dachtest, oh, irgendwie, ja, nicht so. Passte alles richtig gut. Was wir jetzt leider nicht so richtig erfahren konnten, und ich hoffe, ihr könnt das ein Stück weit verstehen, ist natürlich jetzt diesen ganz klassischen Allradantrieb. Dazu hätten wir wahrscheinlich auf Schotter oder noch besser irgendwie auf Schnee oder Eis fahren müssen, damit man auch wirklich so die ganzen Vorzüge von diesem Quattro mit dem Torsendifferential und sowas auch mal irgendwie hätte, ja, richtig testen können. Aber du hast natürlich gemerkt, man hat keinen Schlupf jetzt, ne?
Ja, klar. Man muss auch dazu sagen, wir hatten ja gutes Wetter.
Ja.
Und 200 PS, Allrad, gutes Wetter, da muss man über Traktion halt nicht sprechen. Das ist halt irgendwie kein Thema. Und
Semislicks.
Ja, und Semislicks, genau, richtig. Also von daher hatten wir da jetzt zu keinem Zeitpunkt irgendwelche Traktionsprobleme, was aber ja völlig logisch ist. Da wäre natürlich jetzt so eine Schotterpiste dann irgendwie interessanter gewesen, aber ihr könnt verstehen, das Auto gehört nicht uns, dass wir damit jetzt nicht einfach über irgendeine Piste brettern und was weiß ich, wie viele Steinschläge da wahrscheinlich dann dem Auto verpassen. Kann ja hoffentlich jeder nachvollziehen von euch.
Ja, das stimmt. Das wäre natürlich noch mal so, auf Eis und Schnee wäre es zum Beispiel noch mal wirklich, glaube ich, so das i-Tüpfelchen. Wirklich das Ganze noch mal so zu fühlen, wie es damals sich ja auch der Erbauer erdacht hat da mit dem Ganzen. Aber auch so, fand ich, hat das Auto wirklich Spaß gemacht. Wenn man dann doch ein bisschen zu ambitioniert in Kurven reinfährt, dann merkt man allerdings, ja, okay, das Auto ist kopflastig.
Ja, also dann ist halt wieder, Entschuldigung, dass ich sagen muss, aber wieder ein klassischer Audi. Dann rutscht er ein bisschen vorne rüber, ja. Ist okay, aber will ich nichts zu sagen.
Ja, und das muss man ja auch sagen, auch dahingehend muss man sagen, oder kann man seinen Fahrstil ja anpassen, wenn man es nicht übertreibt, dann float das auch.
Komplett. Ich fand sowieso ganz witzig, der Wagen an sich war ja allgemein relativ weich gefedert so, wahrscheinlich halt rallye-mäßig, das passt ja irgendwo dann dazu. Dadurch hatte der auch relativ viel Seitenneigung.
Ja.
Ich finde, du hast richtig gemerkt, wie der Wagen so gearbeitet hat. Und das, finde ich, hat es auch irgendwie unterhaltsam gemacht. Es ist ja eigentlich, wenn man es jetzt so ganz nüchtern betrachtet, wäre es ja eigentlich gar nicht so gut. Bei vielen Sportwagen würde man sagen, Seitenneigung, was ist das denn? Das geht ja gar nicht. Aber es hat halt irgendwie zum Gesamtpaket so gut gepasst, es hat irgendwie halt richtig gebockt dadurch.
Ja, das stimmt. Hinzu kommt der Sound im Innenraum. Ich meine, wir hatten jetzt ja auch nun kaum irgendwie ein Dämmmaterial war noch vorhanden. Der war jetzt nicht mega laut, aber er war präsent und man hat vor allen Dingen richtig schön das Turbopfeifen gehört.
Ja, komplett. So. Ich finde das, also diese Klangkulisse war das, was eigentlich wirklich am meisten kleben geblieben ist in dem Auto. Also du hast so viel gehört einfach und dann halt dieser Fünfzylindermotor, der da so richtig schön zur Geltung kam, sag ich mal, ohne dass er jetzt komplett geschrien hat, aber du hast ihn einfach richtig gut gehört. Mega.
Ja, ihr merkt schon, Luca hier für seine Verhältnisse richtig begeistert.
Ja.
Ja, also es ist wirklich so dieses Gesamtgefühl, muss man sagen, was da irgendwie besonders war. Da muss man gar nicht so schnell für fahren, um halt schon so ein Feeling wie so ein kleiner Rallye-Fahrer jetzt in Anführungsstrichen zu bekommen. Und natürlich hat das Auto auch ein paar Eigenheiten. Eins, was mir direkt am Anfang aufgefallen ist, der Blinker hat keinen Rücksteller. So, du hast geblinkt und dann, wenn du nicht drauf geachtet hast, weil es ja nur noch relativ laut in dem Auto ist, hast du halt die ganze Zeit geblinkt, ne?
Ah, okay. Ich bin BMW-Fahrer, das habe ich nicht getestet.
Naja, also, du blinkst nicht, ne?
Nee, eben. Nee, aber kann ich mich zumindest nicht dran erinnern.
Ja, habe ich mir extra notiert, dass der Blinker keinen Rücksteller hat. Das ist ja bei älteren Autos manchmal so. Aber bei dem Auto musstest du halt wirklich zweimal hingucken, damit du es halt auch siehst, weil gehört, also dieses Blinkertackern hast du nicht gehört in dem Auto.
Aber die Blinkerleuchte ging ganz normal im Kombi-Instrument?
Zumindest hat sie geleuchtet.
Ja. Oh, okay. War nicht schlecht. Zumindest eine Sache, auf die ich scheinbar Verlass war.
Immerhin, ne? Ja, ich habe sonst gar nichts mehr zum Fahren. Du?
Nee, das hätte ich auch nicht mehr.
Okay, dann wird es Zeit für ein Fazit. Und ich bin jetzt echt gespannt. Deshalb lasse ich dir gleich auch den Vorzug.
Fazit.
Also, bitte, Luca. Was sagst du zum Audi Quattro?
Ja, ich glaube, es ist im Fahrenkapitel schon ganz gut rübergekommen, dass ich echt Spaß hatte. Also, durch diese Modifikation, glaube ich, hat das Ganze noch mal verstärkt. Halt wirklich dieses Racing-Feeling in dem Auto. Also, alleine wenn du dich umguckst, denkst du schon so, okay, hier geht was. Mhm. Und dann diese Klangkulisse. Das war wirklich, also, das hätte mir schon gereicht. Der hätte wahrscheinlich auch 50 PS haben können. Und ich hätte schon Spaß gehabt irgendwie, weil einfach dieses raue, unvermittelte, das hat's einfach zu einem Erlebnis gemacht. Und das ist ja das, was wir ja auch manchmal so ein bisschen suchen in den Autos, dass es einfach ein Erlebnis ist. Und das kann man manchmal gar nicht so richtig an irgendwas festmachen, sag ich mal, an irgendwelchen Werten, sagen, okay, der hat jetzt besonders krass beschleunigt, der hat jetzt besonders krass das und das gemacht. Mir ist jetzt irgendwie nichts kleben geblieben vom Fahren her, wo ich jetzt gesagt habe, okay, das hat er jetzt viel besser als irgendwelche anderen Autos gemacht. Und trotzdem habe ich ein richtiges Grinsen im Gesicht, wenn ich an den Tag zurückdenke, wo wir den gefahren sind. Weil das halt einfach an sich so ein übelstes Erlebnis war und das halt wirklich noch so ein richtig, ja, so ein ehrliches Auto irgendwie war. Man hat noch selber gearbeitet, man wird als Fahrer noch gebraucht, man musste richtig was tun, man ist ausgestiegen und hat gemerkt, okay, ich bin gerade gefahren. Und das, finde ich, hat es einfach mega cool gemacht. Jo.
Ja, ich nicke hier die ganze Zeit fleißig, weil ich sagen muss, geht mir ziemlich ähnlich. Also das Feeling war für mich das, was das Auto ausgemacht hat. Ne? Also haben wir, glaube ich, mehr als deutlich ausgeführt hier auch. Du setzt dich schon rein mit diesem ganzen Umbau, Hosenträgergurte, geschütteltes Lenkrad, keine Teppiche, keine Dämmung. Du lässt das Auto an, es braucht kurz, dann ist er da, dann hörst du schon so, okay, das ist halt ein typischer Fünfzylinder-Sound schon im Stand. Und dann fährst du los und wie du schon sagst, es war jetzt gar nicht so die Leistung, sogar am wenigsten die Leistung, ehrlicherweise. Aber du hast sofort das Gefühl gehabt, das bockt. Ja. Das bockt einfach richtig. Und das wiederum zeigt dann auch einmal mehr, Fahrspaß ist nicht immer Leistung. Also man braucht gar nicht mega viel Leistung. Und natürlich habe ich ja vorhin auch schon gesagt, wenn ich jetzt an den Sportquattro zurückdenke, was für mich immer noch ein sehr einprägsames Fahrerlebnis war, weil es eben so anders war, als man viele Autos heute so kennt, da fährt der Wagen rein von der Leistung her deutlich zahmer und vor allen Dingen halt auch langsamer. Ne? Also diese 106 PS, die man da im Sportquattro mehr hat, die spürt man schon deutlich so. Aber trotzdem hat mir das Fahren jetzt in dem Quattro gar nicht unbedingt weniger Spaß gemacht, weil das Ganze drumherum einfach so spektakulär war. So, Soundkulisse, du hast dich umgeschaut, alles fühlte sich halt besonders an, alles sah krass aus. Und für mich war so ein Ding, wo ich gesagt habe, und das hast du eben auch schon mal für dich jetzt nur gesagt, wenn ich daran zurückdenke, und wir haben ja auch noch diesen Instagram-Aufsager im Auto gemacht, wir haben da wirklich beide die ganze Zeit mit einem breiten Grinsen im Gesicht drin gesessen, ne?
Genau.
Und das ist ja eigentlich genau das, was wir hier suchen. Also, wir wollen einfach Spaß haben beim Fahren. Und das muss nicht mit 300 über die Bahn scheppern sein oder das letzte Zehntel auf einer Rennstrecke suchen, sondern einfach das Gesamterlebnis muss irgendwie so sein, dass man sagt, geil,
genau,
gebockt.
Und dass man sich halt, man muss ja überlegen, es ist ja auch schon eine Weile wieder her, wo wir den gefahren sind, und man erinnert sich dran zurück und wir sitzen hier beide wieder mit einem breiten Grinsen.
Ja.
Und das ist ja das, was am Ende es halt wirklich ausmacht, was so kleben bleibt.
Und das wiederum geben einem halt häufig, muss man ja leider auch sagen, nicht mehr die ganz modernen Autos, sondern es sind jetzt auch nicht immer Oldtimer, aber auf jeden Fall Autos, die schon ein paar Jahre auf dem Markt sind.
Genau, weil die neuen Autos machen alles besser, keine Frage. Das muss man wirklich ganz brutal so sagen. Also es gibt nichts, was das Auto besser macht als irgendein neues Auto. Und trotzdem hat man da einfach nicht dieses Erlebnis so. Und das ist ja das, was am Ende dann halt gerade so ein Auto, was du vielleicht am Wochenende mal bewegst oder wo auch immer, das ist ja das, was es dann ausmacht und was man in so einem Auto dann irgendwo auch sucht.
Ja. Also mit einem Wort, das Fahrerlebnis ist involvierend. Das ist hier die Ein-Wort-Folge. Ich versuche mal alles mit einem Wort zu beschreiben hier in
Folge. Nicht, dass du das irgendwann komplett durchziehst und dann die Folge nur noch eine Minute geht.
Ja, ganz schnell.
Zack. Zack. Alles in einem Wort.
So eine Blitz.
Design, gut.
Blitzfolge. Schlecht. Ja. Gut, schlecht.
Ciao.
Pferd.
Ja.
Okay.
Jo. Perfekt.
Okay, ich traue mich ja jetzt kaum hier zu fragen, ne? Hm. Aber am Ende dieser Folge unsere Standardfrage. Luca, hattest du in diesem Audi Fahrspaß?
Das muss mal betont werden. In diesem Audi, ja, hatte ich tatsächlich Fahrspaß. Und zwar eine Menge. Und du?
Ich auch. Aber erstmal müssen wir eigentlich sagen, Halleluja. In Folge 34, nach 5 Audi, haben wir endlich ein Audi-Modell gefunden, das dir zusagt. Also eigentlich können wir jetzt aufhören.
Ja, reicht eigentlich.
Wir sind durch.
Wird nicht mehr besser.
Ich habe meine Mission erfüllt. Philipp hört jetzt wahrscheinlich auch zu und sagt, na endlich.
Ja, endlich. Es geht doch.
Ich wusste schon gar nicht mehr, wie viele Autos ich noch aus dem Showroom holen soll.
War schon komplett verzweifelt.
Jetzt haben wir einen. Ja,
da ist er.
Ja, also um es kurz zu machen, ich hatte auch Fahrspaß. Ich glaube, das kam bei uns beiden in dieser Folge wirklich richtig gut rüber. Das ist einfach ein geiles Auto.
Ja, absolut.
Richtig, richtig cooles Auto. Und ich muss ganz ehrlich auch sagen, also dadurch, dass ich halt den Sport Quattro gefahren bin, war ich zwar gespannt, aber hab gedacht, na, der wird wahrscheinlich abstinken. Überhaupt nicht.
Ja.
Also wirklich, hat auch richtig gebockt auf seine ganz eigene Art. Richtig, richtig cool. Was für ein versöhnliches Ende, ne?
Ja, herrlich. Aber.
Und natürlich hören wir nicht auf, falls ihr jetzt schon einen kurzen Herzinfarkt hattet. Es geht weiter.
Ja, sicher. Und zwar geht's jetzt weiter mit dem Teaser für nächste Woche. Wir spielen den Sound ab. Und vorher muss ich aber noch mal sagen, also wenn ihr Autofans seid, das jetzt schon mal so ein bisschen den Druck aufbauen, dann hört ihr auf jeden Fall raus, was das für eine Baureihe ist.
Oha. Lukas.
Oder?
Ja, also wir ja. Aber ganz so einfach finde ich es nicht. Ja, aber
doch.
Hört mal rein. Also Sound ab. Also Luca sagt, ihr müsstet eigentlich genau wissen, was es ist.
Auf jeden Fall, also das ist eindeutig.
Ich würde sagen, ihr habt jetzt 2 Wochen Zeit zu rätseln. Und ja, dann würde ich sagen, bevor wir uns jetzt final verabschieden, noch einmal vielen Dank an Auto Weber und insbesondere an Philipp, dass ihr uns so tatkräftig hier mit Audi-Modellen versorgt habt und jetzt auch endlich einen gefunden habt, der Luca Spaß gemacht hat. Dankeschön dafür und dann würde ich sagen, Dankeschön an euch fürs Zuhören und bis in 2 Wochen. Also macht's gut. Ciao, ciao.
Ciao.